Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Erst ja, dann wieder nicht, nun aber doch. Der amerikanische Präsident will neue Waffen an die Ukraine liefern, aber die Rechnungen, die zahlen andere. Wie die neuen Pläne von Donald Trump aussehen und was der deutsche Verteidigungsminister davon hält, dazu kommen wir gleich im Laufe der Sendung. Wir beginnen aber mit einem großen innenpolitischen Thema, der Zukunft unseres Staates. So sieht sie jedenfalls nicht aus. Denn dass Faxgeräte der piepende Fortschritt im Informationszeitalter waren, das ist lange her. Doch die Moderne der Digitalisierung, die spricht sich leichter aus, als wir sie dann in der täglichen Wirklichkeit erleben dürfen. Im Rathaus oder beim Ummelden, im Behördenlabyrinth. Auch dagegen hat sich die Initiative für einen handlungsfähigen Staat gegründet, die Dutzende von Reformvorschlägen zusammengetragen und heute ihren Abschlussbericht veröffentlicht hat. Einen Impuls hat die neue Bundesregierung ja bereits umgesetzt. Es gibt nun einen Digitalminister, der für die Staatsmodernisierung zuständig ist. Bevor wir gleich ein Gespräch mit Carsten Wildberger folgt, zeigen Tobias Feist und Thomas Denzel, dass mit Online-Anträgen allein noch nicht alles besser wird.
Elefanten zeichnen bei den Mathe-Hausaufgaben. Nora Scheffold geht in die 2. Klasse in Alleshausen, rund 50 Kilometer entfernt von Ulm. Ihre Mutter holt sie nach der Arbeit von der Nachmittagsbetreuung ab. Die Anmeldung dafür läuft seit diesem Schuljahr online, zum Beispiel übers Handy.
Vorher musste man viele einzelne Formulare ausfüllen, oft die Adresse, den Namen und so weiter mehrfach ausfüllen. Und seit es digital umgestellt wurde, können wir das einfach schneller von zu Hause aus machen. Und ich muss das Ganze nicht zur Post bringen.
Auch für die Verwaltung bedeutete das Papierberge. In Alleshausen leben nur rund 550 Menschen. Auf dem Amt arbeiten nur 2 Angestellte in Teilzeit. 90 Stunden hat sie die Bearbeitung der Formulare vor jedem Schuljahr gekostet. Jetzt mit der digitalen Lösung sind es laut dem ehrenamtlichen Bürgermeister 10 Stunden. Für das kleine Alleshausen eigentlich ein Erfolg.
Auf Dauer, wenn wir wirklich dann die Kaskade schauen, Kommune, Land, Bund, werden wir sicherlich nicht erfolgreich sein, wenn jeder seine eigene Lösung macht. Aber ich glaube, um jetzt voranzukommen und voneinander zu lernen, die beste Lösung zu finden, ist das der richtige Weg.
Im Großen ist das unter anderem seine Aufgabe. Carsten Wildberger, Minister für Staatsmodernisierung, heute im Schloss Bellevue in Berlin. Der Bundespräsident lädt zur Abschlussveranstaltung der Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Das Ziel, eine große Reform, die unter anderem die Verwaltung auf allen Ebenen entschlackt. Dafür sei jetzt die richtige Zeit.
Das ist eine Einigkeit, wie man sie selten zwischen den unterschiedlichen Parteien gefunden hat. Das haben sie vielleicht mal in einer Partei gehabt, aber dass das also vom grünen Spektrum bis zu konservativen Teilen der CSU identisch gesehen wird, das ist sehr selten.
Peer Steinbrück, Julia Jäckel, Thomas de Maizière und Andreas Voskuhle haben 35 Empfehlungen aufgeschrieben, wie der Staat besser werden soll. Zum Beispiel Sozialleistungen bündeln, Datenaustausch zwischen Behörden ermöglichen oder Bürgerräte gründen. Reformen bedeuteten aber auch, dass manche Ministerien Abstriche machen müssen, statt stur am Status quo festzuhalten.
Ich glaube, für diese Form von Gehühner, würde ich mal sagen, ja, es ist ja wirklich Gehühner und Gegackere, ist einfach keine Zeit mehr. Und ich glaube auch, dass Bürgerinnen und Bürger kein Verständnis mehr dafür haben, für diese Form von, was ist es denn, Egoismus.
Staat und Bürger sollen wieder näher zusammenrücken. Die digitale Anmeldung zur Schulbetreuung in Alleshausen ist dafür ein guter Anfang, findet Marina Scheffold.
Das ist nur ein kleiner Baustein in unserem Familienalltag, aber ich denke, dass viele kleine Bausteine dann auch zu einem großen Ganzen führen und es dann schon eine Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger wird in Deutschland.
Das wünschen sich viele sinnvolle Veränderungen, die Deutschland wieder in Schwung bringen.
Und mit dem Mann, dessen Hauptjob es nun ist, den Staat handlungsfähiger zu machen, habe ich vor der Sendung folgendes Gespräch geführt mit Carsten Wildberger, dem neuen Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Guten Abend, Herr Wildberger.
Schönen guten Abend, Herr Zamperoni.
Sie sind gut 2 Monate im Amt. Jetzt, da Sie einen ersten Überblick gewinnen konnten, haben Sie schon bereut, die Aufgabe übernommen zu haben, Deutschland digitaler zu machen?
Also ich denke, das neue Ministerium für Staatsmodernisierung und Digitales, 2 ganz große Aufgaben für die Zukunft unseres Landes. Und ich empfinde das als erstmal große Ehre und gehe die Aufgabe mit dem notwendigen Respekt an, aber erfahre auch sehr viel Unterstützung und bin auch sehr zuversichtlich, dass wir über Zeit Stück für Stück hier deutlich vorankommen.
Bei dieser Aufgabe wollen Sie vieles entschlacken, vieles schneller machen. Dafür wollen Sie aber auch die Mitwirkungsmöglichkeiten einschränken. Heißt das, wenn es bei bestimmten Vorhaben, zum Beispiel Bedenken von Umweltschützern oder Bürgerinitiativen gibt, dann sollen die schneller weggewischt werden können? Hauptsache Tempo?
Also ich glaube, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land erwarten, ist, dass wir Berichtspflichten zurücknehmen, pragmatischer werden und einfach an Tempo aufnehmen, damit die Wirtschaft wächst, damit die Arbeitsplätze kommen. Und das erfordert natürlich, dass wir auch bestimmte Vorhaben, Reformen angehen. Dazu zählt die Entbürokratisierung, wo wir es den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Bürgerinnen und Bürgern einfach zu schwer machen. Gleichzeitig hat der Staat auch die Aufgabe, selber schlanker zu werden und auch zu sparen und Komplexität zu reduzieren. Und wir werden auch die Verwaltung modernisieren. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass ein moderner Staat digital ist. Auch hier haben wir sehr viel vor uns und haben uns sehr viel vorgenommen, damit die Bürger und Bürger am Ende spüren, dass wir auch bei der Digitalisierung vor Ort auf dem Amt vorankommen.
Schnell und zugleich deutschlandweit und in den Kommunen, da schließen sich in unserem Föderalsystem ja oft die Dinge aus. Da bastelt eine Kommune an einer eigenen App, die dann nicht kompatibel ist mit der Landes-, der Bundesebene. Diese Initiative heute, die schlägt ja auch Modellkommunen oder Regionen vor, wo man schon mal was vorantreiben kann. Ihnen schwebt da was Ähnliches vor. Wie soll das konkret aussehen?
Also ich bin erstmal sehr dankbar für die Initiative und die vorgelegten Maßnahmen, die auch viele davon Eingang gefunden haben in den Koalitionsvertrag, den wir jetzt Stück für Stück abarbeiten sozusagen. Und es ist absolut richtig, dass der Weg, den wir beschreiten, in meinem Ministerium sehr stark auf Umsetzung fokussiert. Und deshalb werden wir auch Dinge anders machen. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir beispielsweise mit ausgewählten Bundesländern, mit ausgewählten Kommunen die technische Umsetzung der Digitalisierung direkt im Schulterschluss vorantreiben, dabei auch lernen, wie wir eine Blaupause erstellen für einen schnelleren Rollout, für eine flächendeckeren Ausrollen von digitalen Diensten. Und ich bin ganz zuversichtlich, wenn wir den Ansatz verändern, dass wir dort Stück für Stück vorankommen und Dinge auch mit der Zeit spürbar besser werden.
Das muss ich so verstehen. Also Sie werden bestimmte Versuchslabore dann einstellen, bestimmte Kommunen müssen quasi den Praxistest machen. Und wenn das funktioniert, wird es dann aufs ganze Land ausgedehnt?
Also wir haben 3 konkrete Arbeitsschwerpunkte definiert, um das dicke Brett der Verwaltungsdigitalisierung sozusagen zu knacken. Das eine ist, dass wir in einem Schulterschluss mit Ländern und Kommunen, sage ich mal, wichtige Pilotprojekte starten, von denen wir lernen können, wie wir es dann flächendeckend beschleunigen können. Gleichzeitig wird es auch darum gehen, dass bestimmte Dienste, wie zum Beispiel Kfz-Unmeldung, zentralisiert angeboten werden können. Dazu stellt sich gerne der Bund bereit, das im Schulterschluss mit den Ländern zu machen. Da werden wir auch Gesetze für ändern müssen. Und der dritte Weg ist, dass wir das, was wir heute schon haben, zusammenführen und mit neuen Standards belegen, damit man in einem dezentralen Modell, wenn entwickelt wird, auch passgenauer entwickelt wird und der Wildwuchs ein Ende findet.
Das haben aber schon viele vorher versucht. Warum sollte Ihnen das unbedingt gelingen?
Ja, wir können uns natürlich lange mit dem Status quo aufhalten und uns daran sozusagen festbeißen. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt einen anderen Weg wählen. Ich werde ein paar Dinge auch aus der Wirtschaft kommt, mit dem Team gemeinsam entwickeln, dass wir in kurzen, umsetzungsbezogenen Projekten mit den notwendigen Experten vor Ort arbeiten. Und wir wollen das Ganze auch messbar natürlich machen und transparent machen. Deshalb bin ich überzeugt, mit einem etwas anderen Ansatz und der notwendigen Entschlossenheit, die ich auch bei den Kolleginnen und Kollegen spüre, kann und wird das gelingen.
Der Initiative für einen handlungsfähigen Staat geht es ja letztlich auch um die Akzeptanz für diesen Staat, für diese Demokratie. Wollen Sie da auch dieses große Rad drehen?
Es ist ganz wichtig, dass wir Vertrauen wiedergewinnen in der Bevölkerung. Und Vertrauen ist eine notwendige Voraussetzung für einen gelingenden Staat. Und dazu muss der Staat auch demonstrieren, dass wir handlungsfähig sind. Und dazu zählt, dass die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die heute zu viel Berichtspflichten erleben, ein zu lange Genehmigungsverfahren, dass wir das alles wieder etwas zurückbauen, damit einfach sozusagen wieder Sauerstoff reinkommt. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Menschen wieder mehr zutrauen und den Menschen mehr vertrauen, den Unternehmern mehr vertrauen für mehr Wachstum. Und dazu gilt es auch, dass wir natürlich die Kultur verändern im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung. Das ist ein längerer Prozess, wo wir für mehr Durchlässigkeit sorgen, für mehr Geschwindigkeit, dass sich Leistung mehr lohnt, dass Menschen sich auch mehr zutrauen, auch mehr Risikobereitschaft haben. Und natürlich muss der Staat auch bei sich anfangen. Und deshalb haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, im Laufe der Legislaturperiode auch Kosten zu reduzieren und auch die Bürokratiekosten um 25%, das entspricht ungefähr 16 Milliarden Euro, abzubauen.
Bei Bürokratieabbau und Staatsreform, da denken viele derzeit schnell an das radikale Vorgehen etwa der Doge-Behörde in den USA oder an die Kettensäge von Javier Milei in Argentinien. Woran sollen die Bürger bei Ihnen sich denn erinnern?
Erstmal, dass wir in 4 Jahren sagen, es geht spürbar voran und wir machen Fortschritte, das ist ganz wichtig und jeder muss seinen Ansatz wählen. Ich glaube, man kann einen Baum auch schütteln und auch sehr effektiv sein. Und so muss jeder seinen Weg finden. Und ich glaube zutiefst daran, dass wir einen Weg finden, wo wir die Menschen mitnehmen, wo wir kommunizieren, wo wir Mut schöpfen und mehr Menschen mit auf die Reise nehmen. Weil wenn wir die ersten Erfolge haben, finden wir mehr Mitstreiter. Und das wird, glaube ich, unser Weg sein.
Herr Wildberger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Zamperoni.
Und das Gespräch in ganzer Länge können Sie auf tagesschau.de finden. Bei aller Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump, zumindest das ist ziemlich vorhersehbar. Wenn Trump sich provoziert fühlt, dann kann er wohl nicht anders, als irgendwie drauf reagieren zu müssen. Und offenbar hat er nun die Nase voll, sich an genau der von Russlands Präsidenten Wladimir Putin herumgeführt zu fühlen. Denn trotz Trumps Vermittlungsversuchen ist ein Ende des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht in Sicht. Im Gegenteil. Also kündigte Trump heute Waffenlieferungen für die Ukraine an und drohte Russlands Handelspartnern mit Sanktionszöllen, sollte Moskau nicht binnen 50 Tagen einlenken. Ein tatsächlicher Kurswechsel gegenüber dem Kreml? Aus Washington, Kerstin Klein.
Geschwindigkeit sei entscheidend, sagt NATO-Chef Rutte mit Blick auf die Ukraine. Und anders als in den Wochen zuvor scheinen er und die NATO-Partner dabei nun auch Präsident Trump an ihrer Seite zu haben. Ich bin enttäuscht von Präsident Putin. Ich dachte schon vor 2 Monaten, wir hätten einen Deal, aber es gelingt nicht. Wenn wir in 50 Tagen immer noch keinen Deal haben, werden wir Sanktionszölle verhängen. 100%. Trump setzt Putin also ein Ultimatum, wobei die Zölle gegen Russlands Handelspartner gerichtet würden. Und die USA helfen den Europäern bei der Lieferung weiterer Waffen für die Ukraine. Wir werden den Europäern Waffen für die Ukraine schicken. Sie zahlen dafür. Die USA werden nichts bezahlen. Um sie geht es dabei wohl vor allem. Patriot-Flugabwehrsysteme, mit denen sich die Ukraine gegen russische Raketenangriffe verteidigen kann. Deutschland wird offenbar 2 Systeme für die Ukraine kaufen, Norwegen eines. Das ist erst der Anfang. Und es bedeutet, dass die Ukraine wieder militärisches Material in bedeutendem Umfang bekommt. Zur Luftverteidigung, aber auch Raketen und Munition. Ukraines Präsident Zelensky empfing heute in Kiew Trumps Unterhändler Kellogg. Am Abend dankte er dem US-Präsidenten, er helfe dabei, Menschenleben zu retten. Viele Details der neuen Waffenlieferungen sind noch unklar. Aber Experten glauben nicht, dass diese an der Front einen großen Unterschied machen werden. Ich denke, militärisch hat das wenig Substanz. Aber politisch ist es wichtig. Trump betonte zwar erneut, dieser Krieg sei der von Präsident Biden, aber indem er der Ukraine nun weitere Hilfe gibt, macht er ihn auch zu seinem Krieg. Es wird für ihn nun schwerer, einfach auszusteigen, was vorher eine reale Option war. Die USA und ihre NATO-Partner Seite an Seite. Auch bei diesem Termin. Deutschlands Verteidigungsminister Pistorius zu Gast bei seinem US-Amtskollegen Hexes. Der hatte jüngst Waffenlieferungen gestoppt. Jetzt lobt er das verstärkte Engagement der Bundesrepublik. Wir haben einen unglaublichen Fortschritt innerhalb der NATO gesehen. Mit Deutschland, das die Führung übernommen hat. Vor allem mit der Verpflichtung zu höheren Verteidigungsausgaben. Dafür möchte ich Sie loben und Ihnen danken. Die Stimmung heute freundlich gelöst. Aber die USA haben unter Trump schon mehrfach Kehrtwenden vollzogen. Unklar also, wie lange die neue Einigkeit hält.
Und der deutsche Verteidigungsminister ist direkt nach dem Treffen im Pentagon jetzt live bei uns. Guten Abend, Herr Pistorius.
Hallo, Herr Zamperoni.
Wie bewerten Sie die heutige Ankündigung von Präsident Trump? Ist das jetzt nur ein weiteres Hin und Her oder wirklich eine grundsätzliche Kehrtwende bezüglich des russischen Kriegs gegen die Ukraine?
Ob es wirklich eine Kehrtwende ist, das wird sich zeigen. Entscheidend ist, dass sich die Tonlage verändert hat und die Mittel, die eingesetzt werden, eine klarere Sprache sprechen. Und dass Herr Putin hier klar adressiert und die Länder, die ihn unterstützen, ist ein wichtiges Signal für die Ukraine, aber auch für Europa insgesamt. Und eine Androhung, Sanktionen anzuziehen, wenn 50 Tage fruchtlos erfolgen, ist ein, wie ich finde, bedeutender Fortschritt.
Und es soll aber neben dieser Frist auch neue Waffenlieferungen an die Ukraine eben geben. Aber wie verlässlich ist das? Wir haben es ja gerade gehört, Ihr Amtskollege Pete Hegseth, der hat gerade vor kurzem Waffenlieferungen ja noch gestoppt an die Ukraine.
Nach meinem Gespräch heute mit Pete Hegseth, das in sehr freundlicher, freundschaftlicher Atmosphäre, sehr vertrauensvoll, sehr transparent und offen geführt worden ist, habe ich keinen Grund zurzeit anzunehmen, dass von den heute gemachten Ankündigungen kein Rückzieher gemacht werden könnte. Die Ansagen waren klar, sie waren konditioniert, aber sie waren klar.
Schauen wir uns mal diese klare Ansage an. Die neue Regelung sieht vor, die USA produzieren die Waffen für die Ukraine, die europäischen NATO-Partner bezahlen sie, unter anderem auch Deutschland. Von welcher Größenordnung sprechen wir da? Geht es da um mehr als die drei Patriot-Systeme, von denen bislang die Rede ist?
Wir haben heute über die ganze Bandbreite der möglichen Lieferungen aus den USA gesprochen. Klar ist, das hat Präsident Trump heute angekündigt, dass die USA nicht dafür bezahlen werden, sondern dass das die Europäer werden tun müssen. Das ist uns aber schon seit längerem klar. Aber mir ist lieber, die Vereinigten Staaten sind drinnen als draußen, weil sie einfach Produktionskapazitäten haben und Systeme liefern können, die wir nicht haben. Und deswegen ist das Signal richtig. Und was konkret jetzt in den nächsten Wochen erarbeitet werden wird, das werden Arbeitsgruppen, die sehr schnell zusammenkommen, erarbeiten und herausfinden. Das geht dann schnell und das muss auch schnell gehen, weil die Ukraine weitere Unterstützung gerade im Bereich der Luftverteidigung braucht.
Weil Sie die ganze Bandbreite da angesprochen haben, die Sie besprochen haben. Was steht denn auf Ihrer Wunschliste? Aber geht es da auch um andere Waffensysteme, die Sie kaufen möchten als Patriots?
Darüber haben wir Stillschweigen vereinbart, solange nicht klar ist, welche Ergebnisse jetzt in den nächsten Wochen herauskommen. Aber Sie werden sicher verstehen, dass darüber jetzt öffentlich sich auszulassen der falsche Weg wäre. Wir wollen unberechenbarer werden in dem, was wir tun und nicht alles auf den Marktplätzen diskutieren.
Vielleicht ist dann deutlicher zu erklären, aus welchem Topf das deutsche Geld denn kommt.
Naja, wir haben die Mittel zur Unterstützung der Ukraine aus dem Einzelplan 60, den Ertüchtigungsmitteln. Aus dem können wir das generieren, zumindest teilweise. Aber klar ist, und das ist ein Appell an alle anderen europäischen Mitgliedstaaten der NATO, hier müssen alle gewissermaßen ihre Portemonnaies öffnen. Es geht darum, schnell die Summen zusammenzukriegen, die zunächst vor allem gebraucht werden für die Luftverteidigung. Denn hier steht die Ukraine gewaltig unter Druck, da Putin regelmäßig die Angriffe heftiger werden lässt, sobald auch nur ansatzweise über Frieden gesprochen wird. Also sind jetzt alle gefordert, hier Farbe zu bekennen.
So oder so, es geht auf jeden Fall auch um Europas Sicherheit insgesamt. Und da haben Sie ja auch darüber gesprochen mit Pete Hegseth, Ihrem Amtskollegen. Unter anderem auch, wenn wir den Blick richten auf die 38.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten. Was haben Sie da mitgenommen? Werden die bleiben?
Das ist noch nicht klar. Das sogenannte Forces Posture Review ist noch nicht abgeschlossen, wird im Herbst irgendwann abgeschlossen sein. Dann gibt es dazu nähere Erkenntnisse. Aber wir wissen alle, dass unter den bisherigen Umständen klar sein würde, dass die Amerikaner weniger konventionell in Europa tun würden irgendwann und mehr Luft zu haben im Indo-Pazifik. Das kann niemanden überraschen, in welchem Umfang das passiert. Das wird sich herausstellen. Viel wichtiger in dem Kontext ist die Transparenz, die Pete Hegseth und ich heute noch einmal bekräftigt haben. Die Transparenz für den Prozess. Es geht darum, den so zu gestalten, dass keine Fähigkeiten der Amerikaner aus Europa abgezogen werden, solange nicht klar ist, wann und wie schnell das durch Europäer ersetzt werden kann. Also Step by Step, synchron, wenn Sie so wollen. Das basiert auf Verlässlichkeit und Vertrauen. Und das wiederum ist von entscheidender Bedeutung, wenn es um die Zukunft der Europäer in der NATO geht. Und deswegen habe ich heute auch zu Hegseth noch einmal gesagt, die NATO muss europäischer werden, damit sie transatlantisch bleiben kann. Eine Formel, mit der er sich sehr einverstanden zeigte und die Verantwortung der Europäer noch einmal unterstreicht.
Weil es eben bedeutet, dass Europäer mehr ihr eigenes Gewicht tragen werden?
Ja, selbstverständlich. Aber auch das kann niemand überraschen. Wir haben nur davor mehrere Jahre lang die Augen verschlossen. Und jetzt ist das vorbei. Wir müssen Farbe bekennen. Wir tun das als Deutschland. Auch das hat Hegseth heute sehr, sehr deutlich zur Sprache gebracht und anerkannt und auch bewundert, mit welcher Geschwindigkeit und Entschlossenheit wir in Deutschland als Regierung diesen Schritt gemacht haben und damit eben auch eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen.
Dennoch geht es nicht ohne die USA. Donald Trumps Vorgänger Joe Biden hatte zudem ja die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland versprochen. Auch das ein Thema heute. Wird Trump daran festhalten? Welchen Eindruck haben Sie?
Ich habe auch keine abschließende Antwort darauf, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass man sich von dieser Entscheidung zurückzieht. Aber eine endgültige Entscheidung wird sicherlich getroffen werden im Rahmen des Forces Posture Review im Herbst. Das werden wir abwarten müssen, aber die Signale sind gut. Unterstützt wird das sicherlich von dem Letter of Request, den wir heute nach Washington geschickt haben und von dem ich Pete Hegseth berichtet habe, einem Letter of Request für eine Möglichkeit, dafür die Möglichkeit zu bekommen, Langstreckenraketen in den USA kaufen zu können, die uns helfen, die Zeit zu überbrücken, die es braucht, bis wir in Europa eigene Systeme entwickelt haben, also zwischen der temporären Stationierung nächstes Jahr und der Fertigstellung eigener Systeme. Auch das ist ein klares Commitment der Europäer und Deutschlands, hier eigene Verantwortung stärker wahrzunehmen.
Und ganz kurz noch, welche Antwort gab es da von Pete Hegseth auf diese Anfrage?
Ich würde sagen, ein wohlwollendes Kopfnicken. Er konnte es noch nicht wissen, da der Brief gerade erst rausgegangen war, kurz vor meiner Abreise. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass man das mit Interesse und Wohlwollen aufnimmt.
Boris Pistorius, der Verteidigungsminister in Washington D.C., vielen Dank für das Gespräch. Trump will also neben neuen Waffenlieferungen an die Ukraine Russland auch über den Hebel Handelspartner unter Druck setzen. Das Kalkül dabei: wenn die aus Angst vor amerikanischen Strafzöllen kein russisches Gas oder Öl mehr kaufen, dann dreht das Putins Kriegskasse den Hahn zu. Welche Handelspartner genau Trump dann im Visier hat, das verkündete er nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er damit auch China gemeint hat, ist extrem hoch. Das Land ist Russlands größter Handelspartner und gilt als einer der wichtigsten Unterstützer Moskaus. Und so war heute in Peking der russische Außenminister Sergei Lavrov zu Gast, der seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi traf. Die chinesische Seite erklärte anschließend, die Beziehung beider Länder sei, Zitat, die stabilste, ausgereifteste und strategisch wertvollste zwischen Großmächten dieser Welt. Aber ist es auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe? Aus Peking, Jörg Endres.
Begeisterung über den neuesten russischen Kampfjet. Auf der vergangenen Flugmesse im chinesischen Zhuhai präsentiert Russland als einziger ausländischer Staat seine Militärflugzeuge. Dass die tausende Kilometer entfernt im Ukraine-Krieg Menschen töten, ist für viele Besucher weit weg. Die Su-57 ist wirklich sehr wendig. Das Flugzeug scheint am Himmel zu tanzen. Das ist wirklich beeindruckend. Die Freundschaft zwischen China und Russland wird immer enger. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und werden sicherlich immer intensiver zusammenarbeiten. Bei Flugzeugturbinen liegt Russland vor China, sonst haben oft die Chinesen im Militärbereich die Nase vorn. Auf Bauteile wie Steuerungschips in Jets und Raketen ist Russland wegen westlicher Sanktionen offenbar zunehmend auf China angewiesen. Abhängigkeiten, die zur Partnerschaft gehören, die der chinesische Staatschef Xi und Russlands Präsident Putin beschwören. Zuletzt im Mai in Moskau. Xi spricht von einer Freundschaft aus Stahl. An der engen Beziehung sollen keine Zweifel aufkommen. Denn die USA unter US-Präsident Trump haben China vermehrt ins Visier genommen. Das werde China und Russland nicht spalten, so Xi während des Treffens an die Adresse der USA. Wir stellen uns dagegen, dass Staaten alleine entscheiden und andere drangsalieren. China und Russland werden dahingegen ihre Verantwortung als Weltmächte und ständige UN-Sicherheitsratsmitglieder gerecht werden. China ist derzeit in Russland allgegenwärtig. Im russischen Fernsehen gibt es immer wieder chinesische Propagandaclips zu sehen, die mit Zitaten von Xi unterlegt sind. Auch wirtschaftlich ist Russland von China als Handelspartner abhängig. Das zeigt sich auch an diesen Zahlen. Der chinesische Yuan spielte bei Russlands Auslandsgeschäften früher kaum eine Rolle. Seit dem Ukraine-Krieg im Jahr 2022 werden inzwischen mehr als 30% der Geschäfte in chinesischer Währung abgewickelt.
Das, was wir momentan sehen, ist keine ebenbürtige Partnerschaft. Das ist eine asymmetrische Partnerschaft zwischen China und Russland, wo China sozusagen der Senior-Partner und Russland der Junior-Partner ist. Und weil es natürlich vor allen Dingen ein strategisches Bündnis ist.
Und je isolierter dabei Putin ist, desto mehr braucht er Xi. China kann das nur recht sein.
Und weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Im Zollstreit mit den USA hat die Europäische Union weitere Gegenzölle vorbereitet im Umfang von 72 Milliarden Euro. Die EU-Kommission hat den Mitgliedsländern eine Liste möglicher Maßnahmen vorgelegt. Sie sollen in Kraft treten, sollten die Verhandlungen mit der US-Regierung scheitern. Die EU werde sich aber weiter um eine Verhandlungslösung bemühen, sagte Handelskommissar Šefčovič nach einem Treffen der EU-Handelsminister. Vor drei Tagen wurde die Wahl neuer Verfassungsrichter im Bundestag kurzfristig abgesagt, auf Drängen der Unionsfraktion. Jetzt hat sich deren Chef Spahn erstmals dazu geäußert. Der vergangene Freitag sei ein schwerer Tag gewesen, schreibt Spahn in einem Brief an seine Fraktion. Er sei überzeugt, eine Lösung mit dem Koalitionspartner SPD zu finden. Eine abgesagte Richterwahl sei keine Staatskrise, so Spahn weiter. Vor dem Landgericht Berlin hat heute der Prozess gegen einen Palliativarzt begonnen. In mehreren Fällen soll der 40-jährige Mediziner die Schmerzen seiner Patienten nicht gelindert, sondern die Personen gezielt getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe 15 Menschen ein tödliches Medikamentengemisch verabreicht. Die Fälle ereigneten sich zwischen 2021 und 2024. Die Anklage spricht von Heimtücke und niedrigen Beweggründen. Der Beschuldigte äußerte sich zunächst nicht. Inzwischen ermitteln die Behörden in weiteren Verdachtsfällen. Am heutigen 14. Juli, dem Jahrestag des Sturms auf die Bastille, hat Frankreich seinen Nationalfeiertag begangen. Bei der Parade auf den Champs-Élysées demonstrierte Frankreichs Armee traditionell ihre Einsatzbereitschaft. Insgesamt waren etwa 7000 Soldatinnen und Soldaten, 250 Fahrzeuge und 200 Pferde mit dabei. Es liefen auch Soldaten aus dem strategischen Partnerland Indonesien mit. Das Staatsoberhaupt des Inselstaates, Subianto, saß als Ehrengast neben Präsident Macron auf der Tribüne.
Es fing heute Nacht genau vor 4 Jahren an. Innerhalb von 24 Stunden fielen in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Wo eben noch Wege, Straßen und Häuser waren, stand plötzlich alles unter Wasser. Viele verloren ihr komplettes Hab und Gut. Mehr als 180 Menschen kamen bei der Flutkatastrophe ums Leben. Die meisten von ihnen im Ahrtal. Heute Abend gedachten Politiker, Angehörige, Überlebende der Opfer in einem ökumenischen Gottesdienst in Bad 9a-Ahrweiler. Auch 4 Jahre später wird im Ahrtal immer noch aufgeräumt und renoviert. Ute Spangenberger hat Jugendliche getroffen, die ihr freiwilliges soziales Jahr nutzen, um dabei mitzuhelfen. Mittendrin in einem Fluthilfecamp in Dernau in Rheinland-Pfalz.
Es riecht nach Erde und Feuchtigkeit, hier in der ehemaligen Synagoge in Dernau. Überall arbeiten junge Menschen. Sie machen beim Fluthilfecamp der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ein freiwilliges soziales Jahr.
Wir machen heute hier die Innendämmung in der ehemaligen Synagoge. Und das heißt, dass die Wände erstmal vorbereitet werden müssen, indem wir sie eben mit Wasser erstmal benässen. Und danach werden wir dann dort einen Lehmkleber auftragen und letztlich dann die Holz-Weichfaserplatten zur Innendämmung eben anbringen.
Der Gruppe stehen Fachleute zur Seite, wie Mariam Ibrahim. Sie ist Lehmbauerin.
Was machen Sie denn gerade?
Ich rühre Lehm an. Und was passiert dann mit dem Lehm?
Na, der Lehm, der sitzt hier wieder an die Wand geschmiert. Das ist ein altes Fachwerkhaus. Und deswegen verwenden wir natürlich auch den Baustoff, der schon vorher da war.
Das denkmalgeschützte Gebäude in Dernau war bis auf den Dachboden geflutet. Es steht an einer der tiefsten Stellen im Ort und wurde im 19. Jahrhundert als Synagoge genutzt. Heute gehört es einer alten Dame, die inzwischen im Seniorenheim ist. Ohne die Aufbauhelfer, erzählen uns ihre Verwandten, wäre das Kleinod dem Untergang geweiht gewesen.
Wir fühlten uns oder waren nicht in der Lage, das Haus wieder aufzubauen.
Weil?
Weil wir selber von der Flut betroffen sind. Wir mussten selber unsere eigenen Häuser aufbauen. Und wir sind fachlich nicht in der Lage, ein denkmalgeschütztes Haus aufzubauen.
Einige Kilometer aufwärts sind wir mit Klaus Wienhardt verabredet. Nach der Flut vor 4 Jahren kam er als Helfer ins Ahrtal, verliebte sich in die Gegend und blieb. Er kaufte ein von der Flut geschädigtes Haus und auch bei ihm wimmelt es von Helfern. Er selbst arbeitet als Bauleiter auf anderen Baustellen am Flusslauf und ist froh über die helfenden Hände in seinem eigenen Haus.
Zeigen, so ein bisschen mit der Kelle nachstopfen, gerne auch mit dem Finger. Das bleiben ohnehin nie sauber. Ich habe selten junge Menschen gesehen, die so motiviert mit so viel Herzblut und so viel Liebe an die Erhaltung alter Bausubstanz rangehen wie die Freiwilligen von der Stiftung Denkmalschutz.
Natürlich gibt es im Ahrtal auch die ganz großen Baustellen. Brücken, Tunnel und Straßen müssen saniert werden. Darüber dürfe die Renovierung der vielen historischen Häuser aber nicht vergessen werden, sagt Steffen Skudelny von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Darum findet das 14-tägige Fluthilfecamp nun schon zum 3. Mal statt.
Herr Skudelny, warum ist es so wichtig, historische Gebäude hier zu erhalten?
Wir sind ja hier in einem Katastrophengebiet und eigentlich ist es hier eine Kulturlandschaft, die besteht aus Natur, Landschaft, Weinbau, aber insbesondere auch Gebäuden, die sehr prägnant sind für die Region und die als Wiedererkennungsmerkmale dienen. Und in aller Regel sind diese besonderen Gebäude Denkmalbauten, an deren Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht.
Zurück in Dernau schauen wir nach dem Fortschritt in der ehemaligen Synagoge. Inzwischen ist die Holzdämmung angebracht. Jetzt kann verputzt werden. Wer als Mieter in das Haus einziehen wird, ist auch schon klar. Hier schließt sich ein Kreis.
Der Plan ist tatsächlich, dass die FSJler der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hier einziehen. Die haben das Haus jetzt über die ganze Weile saniert, instand gesetzt und sollen nachher auch wirklich hier wohnen.
Denn einige Freiwillige verbringen im Ahrtal nicht nur 2 Wochen, sondern sind hier dauerhaft auf den Baustellen im Einsatz, das ganze Jahr über. Zu tun gibt es auf alle Fälle genug.
Von Überschwemmungen reden wir jetzt zum Glück nicht unbedingt, aber Regen ist schon in Aussicht, oder Sven?
Ja, Ingo, Regen ist in Aussicht und das ist ja grundsätzlich, eben wenn es keine Überschwemmung ist, auch eine gute Nachricht. Und das ist immer die Chance, auf die Isobarenkarte zu gucken. Die liniengleichen Luftdruck sind drauf, die Fronten sind drauf, die Tiefs sind drauf und die kommen mit ihren Frontensystemen über uns und das gestaltet das Wetter wechselhaft. Und das Azorenhoch ist weit weg. Zweites Thema, Temperaturen. Im Moment haben wir mal keine Hitzefälle, sondern einfach typische Sommertemperaturen. Höchster Wert heute in Deutschland, höchster mit 28,8 Grad. Aber wir gehen mal in den hohen Norden nach Norwegen. Und da gibt es die Station Laxfoss. Und die hatte heute 33,4 Grad. Und dann eine Region, die nun wirklich nicht bekannt ist für Hitze. Aber da war das heute so. Das ist Island und das ist die Station Hörvaland. Und da gab es tatsächlich 29,5 Grad, ist in der Nähe von Reykjavik. Wir sind auch ein bisschen unterhalb des Island-Rekords. Der liegt bei 30,5 Grad, haben wir hier nochmal aufgeschrieben. Und in Norwegen sogar 35,6 Grad. Das ist hier an dieser Stelle übrigens von mir keine Rekordjagd. Das ist einfach mal die Einordnung der Temperaturverhältnisse mit denen wir derzeit zu tun haben. Zurück ins kühlere Deutschland. Wie gesagt, etwas wechselhaft und da sind noch einige Schauer und Gewitter jetzt in der Nacht unterwegs nach Osten. Kurze Beruhigungsphase und dann kommt schon die nächste Kaltfront, die morgen Vormittag die Mitte, morgen Nachmittag mit teilweise auch mal kräftigeren Gewittern den Osten und auch Südosten, sprich Bayern, erreicht. Dahinter Beruhigung erst abends und in der Nacht zum Folgetag sind dann wieder Schauer unterwegs. Die Temperaturen, die erreichen morgen früh Werte so zwischen 13 und 18 Grad und morgen Nachmittag haben wir wirklich die berühmte frische Brise weiter im Norden, 21 bis 24, örtlich 25 Grad Kölner Raum und dann 26 Grad im Rhein-Main-Gebiet bis 29 im Markgräflerland. Dazu gucken wir dann noch auf die Aussichten. Ein Mittwoch, der sich wirklich sehr durchwachsen präsentiert, da ist irgendwie alles dabei. Bei 21 bis 26 Grad, Donnerstag von Westen wieder Beruhigung und dann auch, Ingo, leicht ansteigende Temperaturen.
Alles dabei, wie gesagt. Schönen Dank dafür, Sven Plöger. Ja. Und soweit die Tagesthemen für heute. Wir geben jetzt weiter an Sandra Maischberger und ihre Talkgäste hier im Ersten.
Mit dabei heute Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew.
Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.